Herzlich willkommen nach kurzer Zeit. Das letzte Salam. Mal sahen wir uns
vor.
Ja. Salam alaikum salam. Ja. Passend zum Thema. Das letzte Mal sahen wir uns Anfang des Jahres. Ja, immer noch Anfang des Jahres. Anfang Januar sahen wir uns jetzt. Jetzt sehen wir uns Ende Januar. Nach deiner Reise nach Saudi-Arabien. Und das passt, weil wir haben auf Patreon schon eine Reihe gemacht. Internationalismus. Vier Teile schon, das ist jetzt so quasi der fünfte Teil. Und du hast immer so obskure Reiseziele, so Neufundland und Spitzbergen.
Das mache ich jetzt bewusst,
genau. Und jetzt bist du in Saudi-Arabien gewesen.
Ja, ich bin einfach nicht der Mensch, der sich an den Strand. Okay, ich war einmal in Mallorca als Erwachsener und bin meinen Eltern zweimal auf den Kanaren, aber ich bin jetzt nicht der klassische Mensch, der seinen Jahresurlaub irgendwie am Strand in Calais oder Lorette oder, ne?
Schöne Lorette mal, schön.
Ja, sowas
zum Beispiel. Heißt dann lieber so nach Spitzbergen?
Ich mache jetzt bewusst obskure Reiseziele. Die letzten drei waren jetzt, also habe eine Trilogie gemacht, das war Neufundland, der Norden Norwegens und Spitzbergen, dann in der hohen Arktis, also fast am Nordpol, und jetzt Saudi-Arabien. Die Reihe wird fortgesetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und
ich bin gespannt, du berichtest dann auch hier drüber immer. Das finde ich immer sehr gut.
Alle drei hatten jetzt was mit Erdöl und Erdgas zu tun, ne?
Ja.
Neufundland, Norwegen, Saudi-Arabien.
Stimmt.
Das ist Petrostaaten oder im Falle Neufundlands kein Staat, sondern eine Untergliederung, aber wirtschaftlich auch so in die Richtung Erdöl und Gas, ne?
Ja, und trotzdem unterscheiden sich alle drei Reiseziele fundamental, würde ich sagen. Ne? Also die meisten Gemeinsamkeiten sind wahrscheinlich noch zwischen Neufundland und Nordnorwegen und Spitzbergen. Ja, klar.
Auch,
ne? Genau. Saudi-Arabien ist so das komplette Kontrastprogramm, wo wir uns jetzt drüber unterhalten
nicht ganz
wollen.
Die Palästina-Tücher sieht man auch da. Ne? Also.
Oh. Na gut. Das ist, ja, okay, gut. Ich habe mir ein paar Punkte dazu aufgeschrieben. Ist auch ganz gut. Ich hatte ja gerade Björn mal wieder zu Gast, der jetzt ja auch in Syrien war vor nicht so langer Zeit und da auch viel drüber berichtet hat. Saudi-Arabien hingegen auch ein islamisches, oder eigentlich islamistisches Regime, aber ganz anders als Syrien. Also da würde ich sagen, da herrscht eine harte Hand, aber es gibt ein paar Reformen seit Mohammed bin Salman da, die das Ruder in der Hand hat.
Ungefähr seit 2016, meines Wissens, ja.
Genau, und deswegen ist Saudi-Arabien durchaus interessant, auch allein deshalb, weil es auch Verhandlungen mit Israel gibt hinter verschlossenen Türen, aber es ist jetzt nichts, das ist jetzt kein Geheimnis. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass Saudi-Arabien irgendwann den Abraham Accords beitreten wird. Und
traditionell auch ein US-Verbündeter ist.
Traditionell auch ein US-Verbündeter, obwohl
ewig lange US-Militärbasen sind, wo die ganze Ölförderung mit amerikanischer technischem Wissenstransfer quasi erst aufgebaut wurde. Ne?
Ja, aber trotzdem interessant natürlich, trotzdem ist Saudi-Arabien auch, oder war zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber Saudi-Arabien ist natürlich auch berühmt-berüchtigt dafür, dass es halt die Ausbreitung eines wahhabistischen Islams, also ein sehr, 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 sehr streng konservativer Islam, bis hin zum Salafismus halt auch unterstützt. Also in Bosnien gibt es Moscheen, wahhabitische Moscheen, die direkt aus Saudi-Arabien halt finanziert werden. Die Attentäter von 9-11 kommen zum Teil aus Saudi-Arabien, aus der saudischen Oberschicht. Generell kann man da sagen, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es heute ist, da weißt du sicherlich mehr, weil du dich schon länger damit beschäftigst, aber generell konnte man auf jeden Fall sagen, so wie Katar halt auch durchaus so seine Finger in gewissen Sachen drin hat, die nicht ganz so koscher sind, ist es bei Saudi-Arabien ähnlich. Oder vielleicht war es so, aber jetzt hat sich alles geändert. Ist ja eigentlich so ein Doppelspiel. Einerseits ist man mit den Amerikanern verbündet, erlaubt denen dort auch Militärbasen zu haben. Andererseits unterstützt man Terrorismus gegen Amerikaner.
Oder es war ein Doppelspiel. Ne? Es hat einen Generationenwechsel an der Macht gegeben, weil also das saudische System funktioniert so, dass jeweils diese saudischen Könige mehrere Ehefrauen haben, mit denen meist mehrere Söhne zeugen. Der Thronfolger ist halt nicht unbedingt der älteste Sohn wie in einem europäischen monarchischen System, sondern der von der saudischen Elite und von dem amtierenden König als am fähigsten gehalten wird. Das ist, lange haben sie einen aufgebaut als Nachfolger, der dann doch in Ungnade gefallen ist, meines Wissens. Und dann jetzt diesen Mohammed bin Salman, also den Sohn des Königs Salman. Der ist auch schon ziemlich alt, also ich glaube, der ist weit über 60, meines Wissens. Aber hat jetzt seit 2016 so einen Reformkurs, der natürlich intern auch umstritten ist in diesem System, was halt von Familienstämmen, von Elitefamilien quasi geleitet wird, dieses Land halt auch umstritten ist, aber da halt gewisse Akzente setzt und dieses Land halt auf einen gewissen neuen Kurs gesetzt hat, so in den letzten 9 Jahren so ungefähr. Ne?
Ja, Was würdest du denn sagen, wie kann man so das System in Saudi-Arabien charakterisieren?
Ja, so eine absolute Monarchie mit Elitenstammesherrschaft, ne? Also mit einer ein Feudalsystem eigentlich, ne? Also es gibt einen Adel, der ist sogar erkennbar, dass die andersfarbige Nummernschilder haben, zum Beispiel an ihren Autos. Es gibt Prinzen, ne? Es gibt, es ist ein aufgeblähter Apparat an mit so einem Adel quasi, ne? Von einflussreichen Familien halt.
Genau, okay. Aber ich meine auch so, wie sich so die Politik halt niederschlägt. Ne? Also wie gesagt, wahhabitischer Islam. Dann ist natürlich auch Saudi-Arabien, da ist halt Mekka und Medina. Und es gibt ja die es gibt die Hajj, ne? Also das ist so, das, was für jeden Muslim so das Wichtigste wahrscheinlich ist. So. Also diese Reise nach Mekka und Medina, und das ist ja in Saudi-Arabien so. Deswegen ist ja Saudi-Arabien auch so ein relevanter Player in der islamischen Welt. So. Und,
ja, man ist Lord Siegelwahrer der islamischen heiligen Stätten, genau.
Genau, genau. Und ja, also wie ist das System in Saudi-Arabien so? Also wie gesagt, sehr, sehr streng, aber in den letzten Jahren gab es Reformen. Also zum Beispiel Todesstrafe gibt es, glaube ich, immer noch, ne?
Ja, ja, absolut. Aber in verschlossenen Türen so. Ne? Also die öffentlichen Hinrichtungen gibt es so ungefähr seit 11 Jahren nicht mehr, meines Wissens.
Ja.
Also die verschiedenen Metropolen hatten früher einen Chop-Chop-Square, also in Expat-English so.
Ja.
Die heißen natürlich offiziell was anderes, Justizplatz oder so in Riad. Ich wollte da auch mit der U-Bahn hinfahren, habe ich nicht geschafft. Ich habe mir andere Teile von Riad angeguckt, aber jetzt nicht den Justizplatz, weil ich dann wieder zum Flughafen musste. Aber Riad oder Jeddah und so haben halt so ein, im Expatriate-English, so ein Chop-Chop-Square lange gehabt, wo halt Chop-Chop öffentlich gemacht wurde.
Okay.
Meines Wissens wurden dann auch, wenn sie entdeckt haben, dass da ein Westler rumläuft, ich glaube, oft freitags, nach den Freitagsgebeten, wurden öffentliche Hinrichtungen vollzogen. Und dann, wenn die Sicherheitskräfte entdeckt haben, da läuft ein Westler rum, der wurde dann sogar so in die erste Reihe geschleppt quasi.
Okay.
Damit der sich das anguckt, weil das als besonders demütigend für den Verurteilten gilt, wenn dann noch irgendwelche Westler die Hinrichtung betrachten. So. Das macht man seit ungefähr 10 bis 11 Jahren nicht mehr. Scharia ist ein bisschen misleading, so, ne? Es ist ein Land, was auf der Scharia, aber auch noch auf einem anderen Form von islamischem Recht, was wörtlich übersetzt Züchtigung heißt, aber das ist eine weite Spanne von Strafen, die aber flexibler sind. Also das ist eher so ein Gewohnheitsrecht quasi, dass die Richter sich angucken sollen, wie ähnliche Fälle in der Vergangenheit entschieden wurden. Aber es jetzt gilt als weniger streng als die Scharia, und formell wird jetzt von den Gerichten eher diese alternative Form der Rechtsprechung genutzt als wortwörtlich die Scharia.
Also gibt es aber auch so eine Art Scharia-Polizei oder so eine Sittenpolizei,
das Religionspolizei? Ist genau, also
das Instanz
gibt es noch, aber die sitzen jetzt hinter ihren Schreibtischen vor allem. Und das hat auch eine große Enttäuschung in diesen konservativen Kreisen. Ne? Also ich habe mich mit einem Briten unterhalten können in Saudi-Arabien, der ab den frühen 90er Jahren, so ab 92 oder 93, für westliche Banken in Riad und Jeddah gearbeitet hat. Und der meinte früher, diese Sittenpolizei, die Mutawin, wenn du denen begegnet bist, hast du auch als Westler einfach auf deine Schuhe gestarrt und am besten gar nichts gesagt. So, da hatte jeder wirklich Schiss vor diesen Leuten. So. Und die sind jetzt aus dem Straßenbild verschwunden, die gibt's nicht mehr. Die Instanz gibt's, das heißt irgendwie Behörde für Sitte und Moral oder irgendwas. Aber die machen jetzt irgendwelche Kampagnen eher. Früher haben die ja verschiedene Sachen gemacht, also sich eingemischt, wenn Männer mit Frauen in der Öffentlichkeit geredet haben oder die Leute aus den Shopping-Malls geprügelt, quasi wenn Gebetszeit 5-mal am Tag, dass sie halt diese täglichen Gebete irgendwie ernst nehmen sollst. Die sind halt nicht mehr im Straßenbild, diese Leute.
Ja.
Das ist die massivste Reform von diesem Mohammed bin Salman, dem neuen de facto Herrscher, dem Kronprinzen, dass er massiv diese Religionspolizei halt beschnitten hat. Und ich habe hier mal was rausgesucht, das war 2022, hat die französische Nachrichtenagentur AFP mit einem Sittenpolizeibeamten, der sagt, früher war diese Commission for Promotion of Virtue, also die Behörde hinter der Sittenpolizei, die wichtigste Instanz in Saudi-Arabien. Und jetzt sagt er sarkastisch, the most important one is the General Entertainment Authority. Also die Behörde, die halt so, die jetzt die Konzerte von Justin Bieber oder wer auch da jetzt so auftritt, so.
Ja.
Jetzt plötzlich die Entertainment-Behörde die wichtigste Instanz und nicht mehr die Sittenbehörde ist, so, sagt er enttäuscht im Jahr 22
okay.
zu einem französischen Reporter. Ja. Und genau, also ich habe mich mit einem unterhalten können, der noch diese Ära dieser krassen Sittenpolizei in Saudi-Arabien so hautnah miterlebt hat, so.
Ja.
Ja.
Übrigens, ist, ich habe es gerade mal geguckt, also der Bin Salman ist nicht 60, der ist um die 40 tatsächlich.
Oh Gott, okay, nee, dann habe ich nicht. Dann ist der König, wird um die 60. Okay, nee, ich dachte.
Nee, genau, Bin Salman ist ja Grundpriz. Ja, ja, also es ist natürlich sehr, sehr streng subjektiv, diese Folge, aber ja, verzeiht, wenn da ein, zwei Fehler.
Ich dachte, der war um die 60. Aber gut, ist er um die 40? Okay, dann ist sein Vater wahrscheinlich um die 60.
Ja.
Macht Sinn.
Ja. Okay. Genau, aber jetzt, genau, also wie gesagt, Saudi-Arabien seit ein paar Jahren durchaus spannend irgendwie tatsächlich, so innerhalb der islamischen Welt hat eine Entwicklung stattgefunden in den letzten 5, 6 Jahren. Die Abraham Accords wurden 2020 abgeschlossen und Saudi-Arabien, wie gesagt, ist noch kein Teil davon, aber könnte durchaus dazu durchaus beitreten.
Ja, gilt halt klassischerweise als Gegengewicht des Iran.
Genau,
wobei
genau.
Weil man da bisschen relativierend zu sagen muss, die wollen nicht den Zusammenbruch dieses Mullah-Regimes, die wollen
eine relative Schwächung halt, ne?
Ausgestoßene sind, dass das Mullah-Regime an der Macht ist, aber energiepolitisch auch sanktioniert ist, weil die Saudis halt ihr Öl und ihr Gas verkaufen wollen. Deshalb passt das ganz gut. Sie sind keine Freunde des Irans, aber wollen auch nicht wirklich irgendeinen Wandel da, ne? Sie wollen kein zur Welt geöffnetes Iran, weil es eher ein Konkurrent wäre dann. Ne?
Ja.
Hab mich mit einem Saudi unterhalten können, der meinte, in den letzten 3 Jahren hat sich auch diese Beziehung zum Iran geöffnet. Also der war noch alt genug, sich an den Schah zu erinnern. In der Zeit, wo der Schah an der Macht ist, ist man auch gerne von Saudi-Arabien mit dem Auto einfach in den Iran gefahren. Mhm. Das war die letzten Jahrzehnte jetzt nicht möglich, aber in den letzten 3 Jahren hat das sich doch geöffnet, bisschen, ne? Mhm. Die werden dann vielleicht ein bisschen härter rangenommen bei der Einwanderungskontrolle oder am Flughafen, ne? Wenn du als Iraner da einreist, hast du es vielleicht ein bisschen schwerer als ein Deutscher oder ein Brite oder ein Türke oder so. Ne? Aber dieser Saudi meinte, in den letzten 3 Jahren hat es auch eine Annäherung in gewisser Weise an den Iran gegeben. Und sie dürfen jetzt auch in den Iran reisen. Also andere Länder sind noch auf der Sperrliste. Also Saudis dürfen zum Beispiel nicht nach Afghanistan reisen, weil das Taliban-Regime als ihr Feind halt gilt. Aber Iran dürfen sie mittlerweile unter Auflagen wieder.
Aber das ist eigentlich interessant, weil dieses iranische Regime ist ja der größte innerislamische Konkurrent. Und der Iran ist ja auch, vertritt ja eine, oder die islamische Staatsführung vertritt ja auch eine sehr, sehr expansive, aggressive Ideologie, was die Taliban beispielsweise in Afghanistan nicht machen. Also die Taliban sind ja so, die sind ja nicht daran interessiert, ein globales Kalifat zu schaffen, sondern sie sind, denen geht es halt um Afghanistan. Der Iran hingegen ist ja immer
ganz
vorne mit dabei, halt eben um
ne? Das würde ich auch nicht unterschätzen. Afghanistan ist vielleicht einfach zu arm und zu irrelevant. Ne? Vielleicht würden sie auch gerne irgendwelche Hamas-Gruppen und die Houthi-Miliz und irgendwas unterstützen, aber sind einfach keine Regionalmacht, während Iran ist halt eine echte Regionalmacht, so, ne?
Ja, aber wie gesagt, die sind auch von Anfang an darauf von Anfang an auf eine Expansion auch ihres Revolutionsmodells gesetzt, was halt die Taliban nicht gemacht haben, so. Und dementsprechend ist das ja eigentlich der größte innerislamische Konkurrent, weswegen es ja eigentlich auch diese Annäherung der Saudis auch gegenüber dem Westen hat ja auch was damit zu tun, mit dieser Ablehnung der expansionistischen Ideologie des islamischen, der iranischen Revolutionsideologie, genau.
Aber wir leben ja generell jetzt in einer Zeit, wo diese internationalen Bündnisse auch irgendwie unideologischer und flexibler werden. Ne? Also hast so ein Narendra Modi in Indien, der ist einfach Islamkritiker, gilt als Israel-nah, aber auch als sehr Russland-nah, importiert sehr viel Gas und hilft da Russland, die westlichen Sanktionen zu umgehen und so. Und generell viele Länder, so diese Länder des globalen Südens, sind äußerst flexibel mittlerweile, auch Brasilien und so. Gibt es ja ganz viele Länder, die ja irgendwie zwischen den Stühlen sind. Und Saudi-Arabien spielt ja auch sehr klar so auf verschiedenen Hochzeiten und versucht sich da, ne, wie sagt man, legt sich da auch nicht zu sehr fest. Ne? Ich glaube auch bei so Importen, Technologie, Waffenimporten und so, die werden ja auch offen sein, auch mal russische Systeme zu importieren oder so. Auch der Erdogan ist so in die Richtung. Ne?
Ja, aber trotzdem muss es ja irgendwie auch Gründe geben, warum es seit ungefähr 10 Jahren eine deutliche Öffnung gibt und auch in gewissem Maße auch eine Liberalisierung, eine innenpolitische Liberalisierung.
Genau, die hat halt mit der, Diversifizierung dieser Wirtschaft zu tun, dass man weg will von nur Erdöl und Erdgas.
Hm?
Und nun entdeckt, ja, was vermarktet man jetzt? Halt die Landschaften, die Natur, die historischen Stätten, die archäologischen Stätten. Es ist noch ein bisschen anders als die Emirate, ne, die halt sehr auf dieses Bling-Bling, sehr, sehr flashy, in die riesigen Shopping-Malls und ein 800 Meter hoher Turm und eine Skihalle, und so ist Saudi noch nicht.
Mhm.
Wobei einiges so ein bisschen in die Richtung geht mit diesem Neom und The Line, diese 200 Kilometer lange Stadt, die jetzt eingedampft ist. Also es wird ganz sicher nicht 200 Kilometer lang, was sie da bauen. Aber auch das wird so ein bisschen mehr mit Nachhaltigkeit, und das soll eine autofreie Stadt und mit Solarzellen außen dran. Also das ist anders als Emirate, die da anders sind, konsumorientierter. Und an Saudi merkst du halt, fand ich auch sehr interessant auf dieser Reise, dass sie wirklich fast so ihr grünes Gewissen gerade entdecken. Also die Autos haben zum Beispiel Energieeffizienzklassen. Wenn du einen Neuwagen kaufst, ist in dem Fenster ist so eine Energieeffizienz, also was bei uns am Kühlschrank klebt,
klebt
bei denen in den Fenstern von den Neuwagen, dass du weißt, wie die Energieeffizienz von dem Wagen ist, den du kaufst.
Oder? Ja gut, ich meine, da ist auch sehr heiß da. Also da ist die Klimaanlage rührt halt auch das ganze Jahr über, jeden Tag. Also das ist so, ja, gut. Aber das ist doch schon interessant, wie sich halt auch
die
so...
Die bauen halt Radwege mitten in der Wüste, die kein Mensch nutzt. So,
nee, das kann ich mir auch wirklich überhaupt nicht vorstellen. In Saudi-Arabien, schön Rennradfahren in Saudi-Arabien.
Guck dir meine Fotos an. Ich habe auch Fotos und Videos von auch neben einer Landstraße diese zweispurige Radspur, die kein Mensch nutzt. Also super schöne Straße und dann super schöne... zwei Fahrradspuren daneben, so.
Ja.
Also mitten fast, nicht ganz mit, also in der Nähe von Al-Ula, dieser Vorzeigeoase, wo ich mich jetzt überwiegend aufgehalten habe, aber ich bin dann zum Sharan Nature Reserve, ist ein Naturreservat, und da ist wirklich halt so eine Radspur den ganzen Weg entlang dieser Landstraße, die ja natürlich kein Mensch nutzt. Okay, es war so 20 Grad ungefähr jetzt, wo ich da war. Also eigentlich gutes Wetter zum draußen Radfahren. Also sie entdecken gerade ihr grünes Gewissen, fand ich ganz interessant. Also halt, wie gesagt, diese Energieeffizienzklassen kleben halt an allem, ne? Also auch an Kühlschränken und an Klimaanlagen, aber auch an den Autos. So.
Ja, es gibt halt zum Beispiel, wenn ich das jetzt hier, ich tippe es einfach Wikipedia, also aber ab 2018 wurden ja grundlegende Reformen unternommen. Und zwar zum Beispiel 2018 wurde der Verhüllungszwang für Frauen abgeschafft. Exakt, es wurde erlaubt, Führerschein zu machen, und ein Jahr später wurde die Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit aufgehoben. Und es wurde im Jahr 2020 wurde die Auspeitschung und Todesstrafe für minderjährige Straftäter abgeschafft. Ich glaube, das ist nicht unumstritten. Also gerade weil diese institutionalisierte Frauenfeindlichkeit ist sehr, sehr typisch für streng islamische Länder. Aber
und das hat mir ein Saudi erzählt, das hat jetzt massiv die Arbeitslosigkeit bei den Männern hochgetrieben. Ne?
Also weil Frauen jetzt auch in Berufsstudien.
Bewusste Förderung von Frauen in den letzten 5-6 Jahren geht durchaus auf Kosten der Männer. Es ist, wie gesagt, ein Land, was diesen Öl- und Gasreichtum hat, aber irgendwie auch strukturschwach ist, ne? Wo halt durchaus in ländlichen Gebieten auch schwer ist, wovon leben die Leute da eigentlich, ne? Dann kannst du jetzt auch nicht ein Land nur auf Transferzahlungen und irgendwelchen Sozialleistungen, die von irgendwelchen Erdöleinnahmen, ne? Also es ist durchaus nicht klar, dass jetzt in jedem Gebiet irgendwie Vollbeschäftigung herrscht, überhaupt nicht so.
Ja, genau.
Dass du bewusst anfängst, die Frauen zu fördern, ne? Ich finde es trotzdem begrüßenswert natürlich, ne? Aber
ja, klar, aber das muss man ja sagen, das ist ja ein krasser Schritt. Also das ist ja durchaus etwas, was man irgendwie auf eine gewisse Art anerkennen sollte, obwohl das natürlich im Westen völlig selbstverständlich ist, weil das ein Wesenskern des Westens halt ist. Irgendwie sowas, auch wenn es ja auch lange gedauert hat, aber das ist ja nun mal so. Dass man das so lobt, so als guten Schritt nach vorne, das ist halt irgendwie paradox. Aber
das ist genau von oben dekretiert. Ne? Also das
ja, genau, und das würde mich nämlich...
Das sind ganz bewusste Entscheidungen, dass der Herrscher, der Oberhoshi Mohammed bin Salman gesagt hat, ab jetzt werden die Frauen gefördert, und egal, ob euch das passt oder nicht, ist halt keine Demokratie so.
Ja.
Das wird halt jetzt so gemacht, ne? Genau wie die Abschaffung der Religionspolizei und so, also so Sachen, die halt in Teilen des Establishments auch mit denen.
Aber warum macht er das? Also, das kann ja jetzt nicht nur bedeuten, dass das, weil man damit irgendwie attraktiver sein möchte für Touristen oder ausländische Investoren oder so. Ich meine,
ich glaube, die wissen schon, dass sich die Welt auf eine Art postfossile Brennstoffe Energiewirtschaft zuentwickelt und du nicht für immer, gibt da diesen Ressourcenfluch, sagt man.
Ja, ja gut, aber das hat ja nichts mit Frauenrechten zu tun. Also das, oder mit Gleichberechtigung.
Naja, gut, aber eine gebildete Bevölkerung, wo Frauen auch eine Karriere haben und so, kann ja dich gut aufstellen für die Zukunft. So, ne? Also,
na gut, das stimmt. Ist vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen so diese also das halt natürlich so das Zeitalter des Öls ist nicht vorbei. Ja, aber es
ist Ende, oder? Sie erkennen da, dass sie sich umstrukturieren müssen.
Genau, so, ne? Genau. Also die Zeit, so wo Saudi-Arabien in den 70er-Jahren einfach das Öl abdrehen konnte und dann hatte man hier autofreie Sonntage und konnte man auf der Autobahn irgendwie spazieren gehen, so, das ist halt vorbei. Also diese Methode funktioniert nicht mehr. Das ist mir schon bewusst, dass das natürlich auch unmittelbar miteinander zusammenhängt. Natürlich, dass das halt diese Abkehr von fossilen Brennstoffen natürlich auch irgendwo sich niederschlägt, gerade bei den Golfstaaten, die halt hauptsächlich ja eigentlich von Öl Export halt leben.
Ja, weil Dubai macht ja auch eine Diversifizierung. Genau das ist es ja, so ein Luftfahrtdrehkreuz zu sein, einen Ort pro Touristen auch mal 2-3 Tage verbringen, wenn sie nach Neuseeland oder nach Australien oder nach Shanghai fliegen, dass sie dann deinen Zwischenstopp und dir da die Shopping-Malls und die Skihalle und diese künstlichen Inseln im Meer und so, das ist ja alles eine absolut bewusste Strategie, nur dass Saudi-Arabien halt ein bisschen später mit angefangen hat und ein bisschen mehr auf diese Natur-Öko-Landschaft draußen das halt vermarktet. Ist ja auch ein riesiges Land, also fast ein Subkontinent eigentlich, ne? Die arabische Halbinsel ist gigantisch und ziemlich leer auch, ne? Und ja. Die Landschaften sind atemberaubend, ne? Also es macht absolut Sinn, was sie da machen, ne?
Aber wenn wir so über diese Reform, gerade auch in der Geschlechterpolitik sprechen, schlägt sich das auch im Stadtbild nieder? Also siehst du dort, also wie ist das Auftreten dort in der Stadt von Frauen? Ne? Fast alle sind voll verschleiert.
Ja, also die Abaya, ne, es steht, ne, also geht bis zu den Augen so und bis zur Stirn. Also hat nur einen Augenschlitz eigentlich.
Okay, ja gut.
Das ist nicht mehr Pflicht, aber wird trotzdem getragen. Ne?
Es ist nicht mehr Pflicht, das ist auch interessant. Okay.
Nicht mehr Pflicht. Du musst als Frau deine Schultern und deine Knie bedecken und dich modestly, ne? Ja, aber also sogar Haare bedecken ist nicht mehr Pflicht, so. Westliche Touristinnen tun es auch nicht. Die meinen, ne? Warum solltest du jetzt als westliche Frau dich dafür so einen Besuch oder so einen touristischen Aufenthalt irgendwie anders kleiden? Ne? Aber die einheimischen Frauen, es gibt halt relativ viele Expatriates, ne? Das können Pakistaner sein und so. Da hast du dann eher das klassische Kopftuch. Ne? Ich nehme an, viele waren, ich habe ein bisschen auch gefragt, wo kommen die Leute her? Und so Pakistan oder Bangladesch oder so, das sind dann die nur mit Kopftuch, aber ohne der Vollverschleierung. So, ne?
Aber gibt es denn irgendwie so ein Leben auf der Straße generell? Also ich meine, du warst jetzt in den Großstädten, ne? Also
Nee. Ich war in Riyadh und in Al-Ula, dieser touristischen Vorzeige.
Aber Riyadh ist doch eine Großstadt.
Ja, Riyadh war ich nicht lange, ne? Aber Riyadh ist ein Moloch, eine Metropole mit, glaube ich, 7 Millionen Einwohnern.
Ja.
Krass, und halt in Al-Ula. Das gilt als eine eher halt ländliche, konservative Region und wird jetzt. Es ist jetzt diese Vorstufe zu diesen ganz ambitionierten Sachen, also sowas wie The Line, Neom, diese ultrafuturistischen Sachen, die sie da 500 Kilometer weiter nördlich halt bauen, bauen wollen oder schon angefangen haben so ein bisschen. Und Al-Ula ist so ein bisschen die Proof of Concept, ne? Also es ist ein bisschen so ein touristisches Projekt, so auf Probe, so ein Testballon. Haben sie ausgewählt, also Al-Ula ist eine Oase mit ungefähr 60.000 Einwohnern, also ein bewohntes Gebiet quasi, hat dann noch ein paar andere Sachen, also dieses Sharan Nature Reserve, dieses Naturreservat, diese archäologische Stätte Hegra, was für das saudische Pendant zu Petra in Jordanien ist, also dieselbe Kultur, die Nabatea. Dann ist da noch die Oase Dadan. Dadan war so ein Zentrum von so zwei vorislamischen Königreichen, die Dadanita und die Lehanita und noch ein anderes Volk. So. Und das kannst du halt besichtigen. Also das haben sie ganz bewusst halt wegen der Schönheit der Natur und dieser archäologischen und historischen Städte quasi sich ausgesucht aus so einem Testballon. Diese Region wird jetzt ein touristisches Modellprojekt. So. Und da war ich jetzt halt 6 Tage ungefähr. Ne? Es ist so ein bisschen die Vorstufe von diesen ganz ambitionierten Sachen, die sie machen wollen, dass sie jetzt erstmal in kleinerem Maßstab gucken, kannst du Touristen, auch westliche, so viele westliche waren es nicht. Ne? Ich habe mich mit einer Slowaken, ein paar Litauern, ein paar Briten und so unterhalten, aber die meisten Touristen sind auch, also inlands, also die saudische Mittelschicht und obere Mittelschicht, die hat jetzt auch gerne mal nach Ula, aus denselben Gründen wahrscheinlich, weil sie halt diese die Natur, die Landschaften und so sehen möchten und halt ein paar Araber, man sieht es an den Nummernschildern, ne? Also ich habe Katar, Bahrain und so gesehen als Nummernschild, aber die wirklich, ich würde fast sagen, 95% der Touris sind immer noch Araber im Moment, aber auch das ist ja schon eine etwas ungewöhnliche Öffnung, so, ne? Und langfristig eben will man halt auch Westler anlocken. So. Die Beschilderung ist mittlerweile auf Englisch, Arabisch, Chinesisch.
Ja.
In den Nationalparks und so. Also Chinesen sieht man auch.
Ja.
Ja.
Ja, glaubst du, das ist so dies, also glaubst du, die wollen so einen ähnlichen Weg auch gehen wie Dubai? So, dass das so, dass sich ja so als wahnsinnig schick inszenieren. Ja. Ne, um halt eben so
das ist interessant. Ne? Al-Ula ist ein bisschen eine Schwäche von dieser Region. Al-Ula ist, dass sie sehr wenig im mittleren Spektrum haben. Ne? Also Al-Ula hat sehr viel für die wirklich die krassen Backpacker, die halt wirklich nur wandern und zufrieden sind mit so einem Zelt, halt beheizten Zelt. Es gibt wirklich so Öko-Lodges, so, wo du auch so Klettern, so Kletterkurse und so eine Sachen halt in den Schluchten und so ist halt für die sehr naturnahen, die halt wirklich so in dem Zelt halt pennen wollen und damit happy sind. Es gibt auch Hostels, ne? Also wo du eher so eine Pritsche, so, ne? So ein, wie in einem westlichen Hostel, also im Schlafsaal halt in so einem, das ist so das Niveau. Und Luxus-Resorts gibt es mehrere. Das in der Nähe von Al-Ula, das Wichtigste heißt Ashar Valley. Ashar Valley ist der Premium-Bereich von Al-Ula quasi. Also es ist so ein Checkpoint mit Wachen, ne? So ein Körbnerhäuschen quasi. Und musst halt eine Hotelreservierung oder eine Restaurantreservierung oder Karten für ein Konzert. Das heißt, Maraya ist so ein riesiges, verspiegeltes Konzerthaus in dem Ashar Valley, was auch außergewöhnlich ist, weil es ja ein Land ist, wo bis vor kurzem ja noch nicht mal irgendeine Form von Konzert halt stattfinden durfte. Ne? Dass es überhaupt Popkonzerte und André Rieu jetzt in Al-Ula auftritt und so ist ja.
Gehen da Leute hin?
Auch erst seit 3-4 Jahren so.
Ja.
Und Ashar Valley ist so der Premium-Bereich. Also es sind halt so klimatisierte Zelte und sehr, also teure Restaurants. Ich bin halt einmal hingefahren, weil ich halt brauchte, weil ich da um dieses, ist auch ein sehr landschaftlich schöner Teil von Al-Ula, dieses Ashar Valley. Aber sie gucken halt, die Pförtner gucken halt, ob du eine Restaurantreservierung, eine Hotelreservierung oder Karten für irgendein Event in diesem Konzertzentrum hast. Und das ist so die Luxus. Das ist dann wirklich so 5-Sterne-Niveau eigentlich für die Leute, die halt da übernachten. Und dazwischen gibt es sehr wenig. Und das ist ein bisschen so eine Schwäche an dieser Region Al-Ula, dass zwischen Leuten, die in einem Zelt pennen oder in einem Hostel pennen, und Leute, die in dem 5-Sterne-Resort, wo irgendwelche Filipinos sie von früh bis spät bedienen, so, gibt es halt sehr wenig. Also ich habe es geschafft, irgendwas dazwischen zu finden auch. Ich habe eine Ferienwohnung in einem Komplex aus Ferienwohnungen. Die war okay, die war ein bisschen heruntergekommen. Ein bisschen komisch, dass die Klospülung auch mal stecken bleibt und so. Und das WLAN war halt schlecht, aber hat so eine Standard-Ferienwohnung, auch so eine Kochplatte und eine Mikrowelle und so hatte. Aber das ist selten, das ist schwer, sowas zu kriegen. Vermutlich auch eher Inlandstouristen. Ich habe ein paar Chinesen gesehen in dieser Anlage auch, aber ja. Das ist so ein bisschen so eine Schwäche leider, dass sie zwischen diesem sehr basic Outdoor-Globetrotter Rucksack-Tourismus und diesem Luxustourismus im Moment noch sehr wenig haben.
Aber funktioniert das denn? Zieht das denn Leute an? So aus aller Welt?
Ja, meine Beobachtungen sind größtenteils Araber noch. Ne? Ich habe mich mit anderen auch unterhalten, also mit Briten, mit Litauern, mit einer Slowakin, die in Erfurt arbeitet und so, aber das ist noch eine Minderheit.
Weil das ist ja eigentlich so das, was man so...
Eine Minderheit, die meisten sind Araber tatsächlich. Und,
Also aus welchen Ländern so?
die meisten werden Saudis sein und du siehst es ein bisschen an den Nummernschildern, dass zum Teil Katar und Bahrain und so, also andere wohlhabende Golfstaaten.
Ja, okay. Weil das ist tatsächlich so, dass diese Golfstaaten, also diese Monarchien, wo ein Königshaus regiert, die sind, das ist was anderes als jetzt Syrien oder Irak oder so. Ne? Also das sind halt Länder, so wo, also die funktionieren halt anders. Da ist, die sind halt geordneter in dem Sinne. Also die, weil es halt eine Herrscherkaste gibt, die halt auch die Hand drauf hat. Ja. Genau. Und das ist halt anders. Deswegen ist die Tendenz zum Bürgerkrieg, wie in Syrien oder so, ist dort weniger gegeben, weil das halt eben, also weil das so vom, dieses Herrscherhaus das so eigentlich im Griff hat.
Ja,
sozusagen.
Und ethnisch homogen, ne?
Saudi-Arabien. Und es ist ethnisch homogener, genau, das kommt auch noch dazu. Also es ist ethnisch homogen. Du hast zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist ja ein Land ohne Staatsvolk im weitesten Sinne. Katar ist ähnlich so. Also das ist die in Anführungszeichen autochtone Bevölkerung, die Araber, das sind ja irgendwie 10% und der Rest sind Saudi halt tatsächlich ist Gastarbeiter. Saudi und ist das, genau, meine Frage wäre, ob das so ähnlich ist.
Überhaupt nicht so extrem wie Dubai oder Abu Dhabi oder so, ne?
Ja.
Ich hab's gegoogelt, also die Provinz Al-Ula hat 25% Expatriates.
Hm.
In meiner Erfahrung waren es viele Pakistaner, viele Inder und viele Pakistaner, Inder und ein paar Filipinos auch, ne? Die da im Dienstleistungssektor.
Also Indonesien war auch ziemlich viel.
Indonesien, also, ja, genau. Habe ich jetzt keinen persönlich kennengelernt, der sich als Indonesier vorgestellt hätte, aber mit Pakistanern und Indern und Filipinos habe ich mich unterhalten.
Ja.
Das erklärt diese 25% Gastarbeiterquote quasi.
Was sagen die so, wie das Leben so ist? Und sind die auf Zeit da oder bleiben die da?
Zeit,
oder?
Ja, genau. Ja. Ist halt eine gute Chance, ne? Also Philippinen ist jetzt auch nicht das allerreichste Land der Welt. Indien hat auch viele Probleme noch, ne?
Mhm.
Pakistan ist ja so das muslimische Version von Indien, so.
Mhm.
Die schienen mir alle relativ glücklich, so. Also, welche ganz langen Gespräche habe ich jetzt nicht mit denen geführt, aber die stellen sich halt schon so als Inder, ja, gerade die Inder können auch sehr gut Englisch.
Ja, das, was ich gerade schon angesprochen habe, also ob es so ein, also ob es ein Leben gibt, also ob sich das auch bemerkbar macht, einerseits durch Touristen und diese Öffnung, deswegen auch, als du gesagt hast, André Rieu später, ja, geht denn da überhaupt irgendwer hin? Also ist es diese Öffnung, die es dann irgendwie gibt, schlägt sich das auch im Stadtbild zum Beispiel nieder, dass halt Leute, sei es jetzt Einheimische oder Touristen, dort wirklich in Cafés rumsitzen, Restaurants, dass es eine Art Nachtleben gibt. Ich meine, Alkohol ist wahrscheinlich da nach wie vor streng verboten.
Komplett,
oder?
Verboten.
Komplett
überhaupt
verboten,
kein Alkohol, aber das mit der Öffentlichkeit, das sehe ich tatsächlich als die größte Schwäche und das ist auch das, was für einen westlichen Besucher das Befremdlichste ist. Ne?
Mhm.
Man merkt ein bisschen die politische Intention. Sie haben, also Al-Ula hat ja auch eine Art Stadtzentrum, so eine Stadt mit 60.000 Einwohnern halt. Ne?
Mhm.
Wo sie halt sehr bewusst, man sieht, sie haben zum Beispiel so Fitness-Equipment aufgestellt, also wie in vielen westlichen Städten, wo du dann halt deine Klimmzüge oder irgendwelche Sachen machen kannst.
Okay.
Sie haben Parkbänke aufgestellt und so schattige, überdachte Sachen, wo du halt sitzen kannst und einen Spielplatz gebaut und so. Es wird nicht benutzt. Ne? Es ist dermaßen krass leer alles.
Ja.
Es wird einen irgendwie nicht angenommen von dieser Kultur, obwohl es irgendwie doch eine politische Intention gibt, dass da Leute rumflanieren und da ihr Eis irgendwie auf einer Parkbank essen, aber passiert halt irgendwie nicht. Ne?
Mhm.
Ist auch das einzige Land der Welt, wie gesagt, es war so 18 bis 24 Grad ungefähr, wo kaum irgendein Kind, also das erste Land, wo ich war, wo bei so einem eigentlich traumhaften Wetter niemand irgendwie einen Ball kickt zwischen den Häusern.
Hm.
Also Platz haben sie, also Al-Ula und ich glaube generell so saudische Städte sind ziemlich groß, so Platz haben sie ja.
Mhm.
Aber dass ja immer zwischen den Häusern irgendwie Jugendliche oder Kinder mit dem Fußball spielen oder so, dann siehst du fast gar nicht. Also hab so ein paar Jungs auf so einer Betonwand irgendwo gesehen beim Autofahren, hab die auch groß angelächelt, weil das die ersten Jugendlichen oder Kinder, die ich so in der Öffentlichkeit überhaupt gesehen habe, die abhängen, so, ne? Also wo halt junge Männer auf so einer irgendwo in der Öffentlichkeit auf so einer niedrigen Betonwand oder an irgendeiner Baustelle irgendwo sitzen und abhängen, irgendwie die Öffentlichkeit zu genießen scheinen. Aber es ist äußerst selten, ne? Ganz wenig Cafés, sehr wenig Restaurants, Und Riad war sehr ähnlich. Also auch so, halt in größerem Maßstab, halt ganz wenig, wo du halt irgendwo einkehren kannst, was essen kannst. Sogar in den Shopping-Malls in Riad kaum irgendwo, wo du halt dir was zu essen oder einen Kaffee holen kannst oder so. Ne?
Mhm.
Ja, das fand ich am deprimierendsten. Also das Leben der Leute scheint sich wirklich zwischen ihrem Arbeitsplatz, ihrem Zuhause, auch dieser Wohnarchitektur kann auch ziemlich abweisend sein, ne? Also eher so Familie, ich nenne das so Familiencompounds, ne?
Mhm.
Ich nehme an, dass da dann mehrere Generationen so unter einem Dach, aber halt von außen mit einer hohen Mauer abgeschirmt und einem Tor so. Also so Familiengehöfte quasi,
mhm.
kann man es nennen, so. Also auch das ist jetzt auch nicht so einer öffentlichen Interaktion irgendwie zuträglich, glaube ich. Ja, die Leute scheinen halt ja zwischen ihrem relativ abgeschirmten Zuhause, ihrem SUV und dem Ort, wo sie dann arbeiten, vermutlich zu leben. Aber ja, das fand ich am traurigsten eigentlich. Also sehr wenig Fußgänger auch, sehr wenig Radfahrer. Ja, genau. Kaum Kinder, die mit dem Fußball irgendwie zwischen den Häusern spielen oder so.
Was glaubst du, woran liegt das?
Bitte?
Was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube tatsächlich an diesem Charmebesetzten und dieser Kultur. Also es könnten ja dann die Geschlechter ungezwungen irgendwie aufeinandertreffen in der Öffentlichkeit. Und auch so nicht so frivol, ne? Viele Dinge, wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Experte für den wahhabitischen Islam, aber dass da viele Dinge auch vielleicht als zu weltlich oder zu ausgelassen irgendwie gelten könnten in diesem
Ja, das denke ich nämlich, das wird auch einer der Gründe sein. Natürlich ist halt, das ist ja eine sehr, sehr rigide Sexualmoral.
Ja, und eine Sache, die sehr interessant, die sind äußerst emotional kontrolliert.
Ja.
Die Einheimischen.
Ja.
Hat auch sehr positive Aspekte. Das kann, also im Verkehr sind sie auch sehr kontrolliert, hupen kaum und so. Siehst kaum irgendwen anders anschreien oder sogar laut sich streiten oder so. Die jungen Leute oder die Kinder sind auch sehr well behaved, ne? Benehmen sich gut, wollen dich auch zum Teil durchlassen, wenn du aufs Klo musst, also so Respekt für den Älteren, so wollen dich halt oder in irgendeiner Schlange lächeln dich an, wollen, dass du halt irgendwie geben dir fast sogar den Vortritt, so wenn du ein bisschen älter bist, wie ich jetzt, so als 36-Jähriger. Aber halt äußerst emotional kontrolliert. Also die Leute sprechen mit relativ leiser Stimme, sie streiten sich in der Öffentlichkeit nicht. Die Kinder toben relativ wenig rum, so. Sind auch ziemlich kontrolliert schon und die Erwachsenen natürlich erst recht, so. Ja. Fand ich interessant, so.
Ja, genau, weil es ist...
Du hast erfährst du auch nicht aus einer Doku und so, deshalb musst du halt so eine Reise, halt, finde ich, machen, dass du halt
genau, das,
dir wirklich
das
eine eigene Meinung dazu bilden kannst, so.
Ja, und das ist halt auch ein Unterschied. Also du siehst ja auch das hat schon was natürlich zu tun mit der Staatsdoktrin, mit der Staatsideologie. Und du kannst halt jetzt Reform machen, aber das wirst du nicht innerhalb von 5 Jahren, wirst du das nicht alles, was seit Jahrzehnten lang der Bevölkerung eingebläut wurde, kannst du nicht einfach sofort ändern. Also du kannst den Leuten die Freiheit geben, die ist aber auch von oben verordnet und nicht von unten erkämpft. Das ist auch ein Unterschied. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was viele skeptisch sind. Das wird so hingenommen, ja. Unsere Herrscher sagen das jetzt halt.
Von oben verordnet, das siehst du an einem nagelneuen Spielplatz im Stadtzentrum oder so einem Bereich mit so Fitnessgeräten, aber auch.
Aber da gab es ja keine Bürgerinitiative, die sich das erstritten hat. Genau, und dann heißt so, jetzt, bitteschön, jetzt mach das. Und das dauert aber einfach, ne? Dann, ja, das ist aber schon ein Unterschied. Also ich war mal in Tunesien, auch wenn das ist auch schon Jahrzehnte her, aber das ist halt, da gibt es halt ein Leben auf der Straße. Also auch in Ländern wie Marokko oder auch in Syrien oder so, da gibt es halt ein Leben auf der Straße. Es gibt einen Marktplatz, es gibt Cafés, es gibt Restaurants, es gibt halt tatsächlich auch eine Interaktion zwischen den Menschen. Das ist halt was anderes, als wenn du halt, das ist so, wie du das beschreibst, Riad, irgendwie 7 Millionen Einwohner auf einer Fläche von London.
Ja, genau.
Tote Stadt. Es ist halt irgendwie eine tote Stadt halt.
Ziemlich, genau. Also Riad fand ich auch, ja, es hat eine gute U-Bahn, also ein sehr gutes, modernes Metrosystem. Aber fußgängerfreundlich ist die Stadt überhaupt nicht. Besteht aus riesigen Straßen, halt diesen Shopping-Malls, die auf ihre eigene Art auch gespenstisch sind, weil du auch da wenig im Bereich, wo einer irgendwie ein thailändisches Essen kriegst, oder wie in der westlichen Shopping-Mall. Ich habe wirklich probiert, ich habe wirklich so ein Panini und einen Kaffee bekommen, aber wirklich war schwierig, so, ne? Also, ja, schwierig überhaupt, ja, und halt auch da, Riad, wenig Cafés, wenig Restaurants, kaum Leute, die auf irgendwelchen Terrassen irgendwie draußen sitzen, was man ja bei 20 Grad oder so für normal halten würde, aber.
Nee. Ja, das ist schon krass, diese Diskrepanzen auch zwischen den einzelnen islamischen Ländern. Ich glaube, das ist so spezifisch für diese Königshäuser, also für diese islamischen Länder, die von Königshäusern regiert werden. Ne? Also, das ist natürlich auch damit verbunden mit so einer Furcht. Also, warum zum Beispiel gehen die Emiratis auch so vehement vor, so gegen Muslimbrüder und so, weil die eigentlich, die wollen ja nicht, dass sich eine Bewegung von unten, die in islamischen Ländern halt vor allem auch aus radikal-islamistischen Vereinigung wie den Muslimbrüdern herausbilden, das wollen die halt nicht. Natürlich, weil das mit dem eigenen Machtverlust zu tun hat. Genau, Machtverlust zu tun hat. Und deswegen unterdrücken sie natürlich so jede Äußerung. Es gab auch in Saudi-Arabien, gab es auch zu Beginn des arabischen Frühlings, gab es auch dort Proteste, die wurden natürlich brutal niedergeschlagen. Aber es hat sich da irgendwie, es hat sich dort kein selbstbewusstes Bürgertum herausgebildet, wie das halt im Westen so gang und gäbe halt ist oder was den Westen nochmal ausgezeichnet hat. Das ist nämlich das eben, nämlich gibt. Diese
mittlerweile auch die Türkei oder so, ne?
Ja, auch das, genau.
Mit Atatürk oder so zu tun, aber es ist halt einfach was anderes als.
Genau. Und es hat halt das hat natürlich seine Vor- und seine Nachteile. Also wenn du das halt niederhältst, so, dann bedeutet das eben, dass sich Muslimbrüderschaften und ähnliche terroristische Vereinigungen nicht bilden können. Oder wenn, dann werden sie sehr schnell zerschlagen. Bedeutet aber eben auch, dass diese Einzelverantwortung oder auch, dass Menschen auch so Herr ihrer Geschicke sind und mündige Bürger werden und dann dementsprechend auch jetzt mit einer Bürgerinitiative eben zum Beispiel für einen Spielplatz sich engagieren können. Nein, das gibt es nicht. Das wird von oben festgelegt und dann ist das so. Und dann hat man das zu akzeptieren. Obwohl, also trotzdem, ich denke, natürlich, also das finde ich auch interessant, wenn du das schilderst, da gibt es dann halt diese Geschlechtertrennung in der Öffentlichkeit, ist abgeschafft. Und es ist sogar abgeschafft worden, also diese Vollverschleierungspflicht. So. Und trotzdem nehmen es anscheinend die Bewohner Saudi-Arabiens nicht an. Also es wird trotzdem weiterhin die Vollverschleierung getragen.
Dubai ist jetzt eher eine, was ist 60.000 Einwohner, eine mittelgroße Stadt, eine Kleinstadt und dann in dem ländlichen Bereich so, ne?
Mhm.
Kann sein, dass das. Mein Gefühl bei Riad war ein bisschen anders, dass das eher so, dass die halt tolerant sind, wenn du aus einer bestimmten Subkultur, also eher einer migrantischen, ne, also dass dann auch eine philippinische Frau oder so halt so ein Septum-Piercing tragen kann oder überhaupt kein Kopftuch oder so, dass das dann okay ist, weil das halt eine Migrantin ist und so in ihren Kreisen dann, ne. Ich habe mich auch sehr, auf dem Rückweg von Riad, bin ich ja nach Ankara, nach Istanbul geflogen mit einer syrischen Familie, wo der Vater seinen Bruder in Görlitz besuchen wollte, of all things, und seinen beiden Kindern Europa zeigen wollte. Sie wollten dann nach Berlin, Dresden, Leipzig, Prag und so, ne? Alles, was so in der Gegend von Görlitz ist halt. Und die waren da super verwestlicht. Also das Mädel hatte so rote Strähnchen und die hatten so ziemlich amerikanisiertes Englisch und so. Und dann merkst du halt, der Vater meinte, er ist Ingenieur. Und ich nehme an, das ist so in diesen Kreisen, dass halt die konservativen Saudis das so tolerieren werden. Also das ist jetzt eine philippinische Frau mit Piercings im Gesicht, die kein Kopftuch trägt. Oder das ist jetzt ein liberaler syrischer Ingenieur, der also ziemlich verwestlichte Kinder, die ja wahrscheinlich jede neueste Netflix-Serie oder so kennen, so, ne? Dass das toleriert wird, solange es so in seiner Box ist, so, ne? Das ist halt, die haben halt die Subkultur und wir sind konservative Saudis und leben, wie wir so sind. Und das muss sich auch nicht unbedingt vermischen, so. Das war so mein Eindruck von Riad, dass sich das, dass die Leute eher so, dass es eine Art von auch liberaleren Menschen gibt, aber dass sie wahrscheinlich so parallel zu den konservativen, alteingesessenen sind. Dann hatte ich in Al-Ula ein sehr interessantes Gespräch mit einer japanischen Tänzerin und Choreografin, die im Vorjahr engagiert war. Also diese Al-Ula-Sache, das ist ja erst seit ungefähr einem Jahr. Das haben sie ja in den letzten 12 Monaten hochgezogen. Also diese Besucherzentren, diese archäologischen Stätten, wo du dir so einen Audioguide ausleihen kannst und dir da was erklärt wird und eine Führung kriegst und das Zentrum der Oase Al-Ula, wo sie jetzt diese Lehmbauten renovieren und so und das herrichten, aber dann auch mit Souvenirläden und so. Das ist alles in den letzten 12 Monaten. Und sie meinte, sie war vor einem Jahr ungefähr engagiert worden, zu tanzen in so einer Art Kulturfestival halt, was der Staat in Al-Ula organisiert hat, mit äußerst internationaler Besetzung, also mit Tänzern aus Südkorea, aus Lateinamerika, als weiß Gott was. Und sie war jetzt dieses Jahr in Al-Ula, hat sie erzählt, weil sie nochmal ihre Freunde sehen wollte. Sie arbeitet jetzt woanders, aber wollte halt diesen internationalen Freundeskreis, den sie durch diese Tanz-Production in Al-Ula halt kennengelernt hat, nochmal treffen, so. Ich habe sie dann ein paar Tage später nochmal im Restaurant gesehen, das war auch ein sehr internationaler Freundeskreis, so allein vom Optischen her. Paar Schwarze, sie ist halt Japanerin und so. Und das ist halt so ein bisschen auch so dieses Liberale, aber als bisschen als Parallelgesellschaft. Also ich bin hier die japanische Choreografin und ich gehe jetzt hier mit dem südkoreanischen Tänzer und dem Musiker aus Ghana irgendwie ins Restaurant. Aber ich weiß nicht, wie sehr die sich wirklich mit den Saudis, obwohl es politisch gewollt ist. Ne? Mhm. Es ist absolut so, dass Al-Ula jetzt halt auch dann bekannt werden. Sie meinte, diese Performance war irgendwie in der Wüste, also was ganz Avantgardistisches, wo halt das Publikum mit den Tänzern und Musikern so verschiedene Stationen nachts in der Wüste abklappert. Also nicht an einem Ort wie einer Bühne oder einem Amphitheater, sondern ein bisschen wie so ein Event, wo du halt mit Musikern und Tänzern und Künstlern so nachts so in der Wüste irgendwas unternimmst. So.
Mhm.
Ziemlich modern eigentlich. Die Sache ist, dass du dann halt auch, ne, es ist dieses berühmte, die Geister, die ich rief, ne? Also auch in so einem konservativen Stil kannst du halt nicht verhindern, dass dann halt die Japanerin mit dem Koreaner flirtet oder, ne? Es ist halt so eine Öffnung, die halt einigen Leuten ganz sicher in dieser Gesellschaft auch nicht gefallen wird, aber du kannst es halt nicht planen oder kontrollieren, wer dann mit wem einen Kaffee trinkt oder, ne?
Ja, das ist ja auch das Schöne daran.
Es ist halt einfach so eine Zwanglosigkeit. Also politisch habe ich die jetzt nichts gefragt, diese Japanerin, wie sie dazu steht, dass es halt so eine absolutistische Monarchie ist, das habe ich sie jetzt nicht gefragt, aber ist halt einfach interessant, so diese Öffnung und wenn es so weitergeht, ja, dann wird das auch internationaler und liberaler, weil du halt diese Prozesse gar nicht kontrollieren kannst, ne?
Ja, das wäre natürlich interessant zu sehen, wie das dann auch angenommen wird von, ja, also vom Herrscher aus, ne? Also es kann natürlich auch ein
Moment, das Herrscherhaus will das ja. Die laden
ja ich weiß,
auch
aber,
so eine Choreografin aus Japan und so ein halt, ne?
Ja, ich meine, aber es kann natürlich, aber trotzdem kann es natürlich so in der religiöse Spannung gehen zwischen sehr fundamentalistischen Geistlichen, die halt zu sagen haben und dem Herrscherhaus. Ja, genau. Also im Herrschaus selber wird es keine Spannung geben, klar. Aber es kann natürlich innerreligiöse Konflikte geben, natürlich.
Absolut. Und Anschläge, ne?
Also und Anschläge was, und so weiter, genau. Das kann
also diesen Briten,
passieren.
Der, das habe ich ja eigentlich ja auch am Anfang der Folge erzählt, dieser Brite, der da für verschiedene Banken in Jeddah und in Riyadh gearbeitet hatte, der hat rund um 9/11 auch diese Ära mit diesen Anschlägen in den Compounds, ne? Also damals war das extrem getrennt, dass halt von Westlern halt auch erwartet wurde, sie leben da, wo ihr Arbeitgeber sie halt in diesen westlichen Compounds einquartiert, ne? Also schön mit Swimmingpool und Café und bla, aber unter sich, ne? Also da waren die Westler, die für irgendwelche Ölfirmen, Ingenieure oder in dem Fall halt einer, der für eine Bank arbeitet, halt komplett segregiert in diesen gated communities quasi, ne? Und da gab es halt auch eine Reihe von 4-5 richtig üblen Massakern. Man sagt, weil halt Teile der Sicherheitskräfte damals auch mit Al-Qaida sympathisiert haben und die dann halt durchgewunken haben. Also dass Leute, die da mit einer Kalaschnikow und ein paar Sprengsätzen halt in so einen Compound rein wollten, dann halt von Sicherheitskräften, die da eher Al-Qaida-loyal waren quasi als dem saudischen Staat, die da reingelassen sind, mehrmals wirklich horrende Blutbäder in diesen Compounds halt angerichtet wurden.
Ja.
Das hätte dieser Brite halt alles mitbekommen noch. Das war so die Zeit, wo er, also von den 90ern und dann halt diese 9/11-Ära rund um 2001 rum.
Mhm.
Und seitdem ist es natürlich ein himmelweiter Unterschied. Ne?
Mhm. Ja. Rolle spielt natürlich auch die Fußball-Weltmeisterschaft, ne? 2034.
Ja, Fußball begeistert, absolut, auch ein ganz spannendes Thema. Du wirst halt ständig auf Bayern und Borussia Dortmund angesprochen.
Okay, ja.
Ein bisschen versucht rauszukriegen, ob sie noch andere Clubs, ob sie auch Leverkusen oder, nee, immer nur Bayern, sie wollen immer irgendwas über Bayern und BVB sagen halt.
Ja.
Das ist auch einige Sache, die so vor dieser Öffnung auch wirklich so eine Sache, die man in der Öffentlichkeit gemacht hat, Fußballspiele gucken. Also schon bevor Henri Rieu und irgendwelche Konzerthallen gebaut wurden und Justin Bieber und Metallica. Das ist halt eine Sache der letzten Jahre, aber es ist ein fußballbegeistertes Volk. Ich muss auch ein Problem, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Problem auch vor Jahren schon mit dieser Ruhrbarone und dieser Linie, wo dann plötzlich alle empört waren über die Vergabe der WM nach Katar und so. Und gibt gute Gründe dafür und gute Gründe dagegen, so, ne? Also dagegen, klar, gerade Katar, ne, so ein Staat, der tatsächlich auch mal die Hamas unterstützt und eine ultrareaktionäre Form des Islams vertritt, aber halt, kannst du auch sagen, okay, Fußball ist halt was Säkulares, so, und in solchen sehr geschlossenen Gesellschaften halt was, wo auch Menschen halt in der Öffentlichkeit auch mal was machen, ins Stadion gehen, so, bin ich auch eher positiv und das war, ich fand das. Ich habe da auch mal selbst einen Text zugeschrieben. Ich fand das ultra exotisierend, zum Teil auch bei Medien, die ich eigentlich ganz gut finde, so wie Ruhrbarone oder so. dass die Kataris haben keine Fußballkultur. So, nee, ist einfach eine andere Fußballkultur, so, also ohne Alkohol zum Beispiel, so. Muss auch anekdotisch sagen, wenn ich irgendwelche Nachrichtenübertragungen auch aus dem Irak oder irgendwas sehe, läuft immer irgendein junger Mann mit FC Barcelona T-Shirt oder irgendwas ins Bild, so, ne? Das war halt ziemlich exotisierend und da gehe ich halt auch nicht mit bei so Teile meiner Blase, die da unglaublich empört waren über diese Katar-WM-Vergabe.
Und jetzt ja, da war ich schon, ja, da war ich schon empört, weil bei Katar ist es absolut klar, warum das passiert. Bei Saudi-Arabien ist es eher so, es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Bei Katar, da sehe ich jetzt gar keine Liberalisierung. Katar ist eher so, dass das schweinereiche Land, was sich halt auch gerade da halt ein Imagegewinn zukauft und gleichzeitig halt Hamas-Kader halt beherbergt.
Ja,
das sehe ich bei Saudi-Arabien, das muss man schon differenzieren.
Die haben keine Fußballkultur, fand ich halt sehr, wie soll man das sagen, ist halt so, plötzlich jeder ein Experte ist für den Araber an sich und der interessiert sich ja eigentlich gar nicht für Fußball. Das stimmt nicht.
Das ist Quatsch. Aber also das Katar hat keinen guten Fußball gespielt bei der WM.
Fußball mit dem Iran ist ja auch so eine Sache, ne? Dass also das Regime ja massiv durchgreift gegen Frauen, die ins Stadion wollen, ne? Das ist jetzt in Saudi, glaube ich, nicht so, aber auch das ist so ein Ding, ne? Dass er halt, ich glaube, es hat damit zu tun, dass die Frauen nicht Männer in kurzen Hosen sehen sollen.
Ja.
Das Argument dieses Regimes im Iran. Ja. Aber dieser Fußballaspekt war interessant, dass sie halt immer mit diesen zwei Clubs halt kommen und
ja.
Ich habe auch gefragt, ob die Bundesliga übertragen wird. Meinten sie, ja, im Fernsehen wird das übertragen.
Echt? Ja? Geil. Kannst du so Hoffenheim gegen, keine Ahnung.
Ja. In China, glaube ich, auch. Habe ich auch mal gehört.
Ja, achso, ja gut. Für die ganzen Deutschen, die in Saudi-Arabien wohnen oder so. Nee, die wohnen ja alle in Dubai. Die ganzen knackigen Influencer-Sternchen und Bushido und so, die wohnen ja alle in Dubai mittlerweile. Also Saudi-Arabien, glaube ich, noch nicht so weit. Katar versucht das ja auch mal immer, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. So, guck mal hier, komm mal her, guck mal, wie schön das alles ist und so. Ja. So, aber das wäre nämlich meine Frage auch tatsächlich jetzt mal, um jetzt vom Politischen mal wegzukommen. Ist denn Saudi-Arabien schön, das, was du gesehen hast? Ist das ein schönes Land, geil, landschaftlich, architektonisch und so?
Also dieses Al-Ula, das sind wirklich fast so Marslandschaften, ne? Das ist wie ein anderer Planet. Das ist halt richtig geil. Und so eine Oase sollte man auch mal gesehen haben. Das ist halt so ein Begriff, den halt jeder irgendwie kennt. Aber was ist eigentlich eine Oase, ne? Also so ein Ort, wo halt in einer sehr trockenen, abweisenden, kargen Region halt Vegetation und halt, ich habe halt Al-Ula und halt diese andere, diese bisschen historische Dadan, ne, wo diese archäologischen Stätten sind. Das ist halt auch mal interessant für einen Westler zu sehen, wie sieht eigentlich wirklich eine Oase aus, so, ne? Und ansonsten halt diese Schluchten und dieses, ist schon, ja, also war auch einer der Gründe, weshalb ich da hingefahren bin, ist auch einfach diese Landschaften mal zu sehen.
Ja.
Januar ist auch ideal, wie gesagt, so 18 bis 24 Grad, so.
Also das ist auch so das, was du hauptsächlich gesehen hast, ne? Also Riad und dann halt diese Oase. Und sonst, also weil Saudi-Arabien ist da viel, viel größer. Also du am Roten Meer warst du beispielsweise nicht, oder?
Nee. Wie gesagt, bin von Istanbul nach Riad geflogen, von Riad nach Al-Ula. 6 Tage Al-Ula, also verschiedene Sachen da gemacht, halt wandern gegangen, Naturreservat, diese 3-4 archäologischen Stätten, dieses modernisierte Zentrum, wo sie halt so eine Mischung aus, wo sie halt diese alten Lehmhäuser und dieses traditionelle Altstadt von Al-Ula quasi wiederbeleben, renovieren. Und halt dieses Ashar Valley, dieser Luxusbereich von Al-Ula. Und ja, da hast du halt in Al-Ula auch das meiste schon gesehen, so. Und dann halt so einen Nachmittag und Abend Riad. Also ich hab am Flughafen meinen Koffer da einschließen lassen, bin mit der U-Bahn ins Stadtzentrum, hat mir ein paar Stunden Riad angeguckt und bin so gegen 11 Uhr abends wieder zum Flughafen zurück.
Ja, und würdest du empfehlen, Saudi-Arabien?
Ja, ich finde halt auf so vielen Ebenen
schon das Special Interest, oder?
Ne? Also einmal A, Mutterland des Islams, mein erster Feudalstaat, in dem ich war. okay, in Wüsten war ich schon mal, so USA, so Südwesten, Arizona und so, aber es ist halt nochmal was anderes, so arabische Halbinsel ist noch ein bisschen krasser, karger und ich stehe ja auch so auf Landschaften, die nicht so hübsch sind, sondern wie gesagt, deshalb war ich ja auch auf Spitzbergen und so, ne? Ich finde, man sollte sich auch mal geografisch so die Extreme der Welt antun. Und generell interessierte mich einfach auch, wie stellt sich der saudische Staat halt so eine touristische Modellregion, so ein Staat, der hat lange, also lange hast du ja noch nicht mal als Nicht-Muslim noch nicht mal ein Visum für Saudi-Arabien bekommen. Und wie läuft das ab, so von so einem, ja, autoritären Staat geplante touristische Öffnung, was ist das eigentlich so? Das hat mich halt so interessiert, dass ich mir halt dann ein Flugticket hingekauft habe. Und sehr interessant ist, also auch mal positiv bemerken, so der Anteil der Islampropaganda ist tatsächlich fast null. Also okay. Diese archäologischen Stätten, die haben natürlich Führungen und Informationstafeln und Besucherzentren und Museen und so. Das wird halt völlig sachlich geschildert. Also die vorislamische Zivilisation, die hier gelebt hat, die haben einen Schicksalsgott angebetet oder eine Fruchtbarkeitsgöttin oder so. Aber die Propaganda ist null, also da steht jetzt nicht. Und dann kam der Prophet Mohammed und hat den Monotheismus gebracht und davor war das alles übelste Götzendienerei oder so, das ist da nicht. Also du wirst
auch interessant, ja.
Nicht in diesen staatlichen Institutionen wird dir nicht aufdringlich oder eigentlich überhaupt nicht der Islam nahegebracht. Also es ist wie eine archäologische Stätte im Westen, wo steht, die Wikinger haben die und die Götter angebetet und da steht dann halt in der Oase Dadan oder in Hegra und so, was diese Zivilisationen halt gemacht haben. Es wird halt nicht in Bausch und Bogen verdammt, weil das noch keine Muslime waren und dann kam Mohammed und dann kam das Licht Gottes und seitdem ist es alles ganz toll und islamisch und so. Das war gar nicht so.
Okay.
Auch das nehme ich an Anordnung von oben. Dass das Königshaus weiß, das käme für bestimmte, eher für die westlichen Besucher halt als was Befremdliches rüber, wenn du ihnen so Islam ständig aufdrängst.
Ja, das weiß ich immer nicht so genau, ne? Also es gibt ja hier so eine ganz schlimme islamophile Linke, das wissen wir alle irgendwie. Oder sind nicht, es muss ja nicht nur eine Linke sein. Also generell so diese Exotisierung gibt es ja auch irgendwie bei, in Anführungszeichen, also bei Leuten, die jetzt nicht eine politische Agenda dahinter haben, wie bei irgendwelchen Islamogeschisten oder so. Also das ist so dieses, ich meine, da muss man nur lesen, keine Ahnung, Georg Reste, der lobt dann die tolle Gastfreundschaft und in Islam und so weiter und blendet das ganze kritikwürdige Zeugs komplett aus. Und das ist jetzt kein Linksradikaler. Also das gibt es ja schon so, dass die Leute dann sagen, oh toll und gib mir mehr. Und also, dass das so befremdlich wirkt, weiß ich, kann ich nicht so richtig einschätzen. Also es, auch in den USA gibt es genug Leute, die sagen, toll, andere Kultur und so. Und da wird halt alles Negative ausgeblendet. So.
Nehme an, also bei Nordkorea ist es ja wirklich ein Klischee, dass halt alles immer mit dem großen Führer zu tun hat. Ne? Also guckst ja als Tourist, gibt es ja also Touren, ne, wo du dich in einer Gruppenreise nach Nordkorea anschließen kannst und da steht da wirklich auf jeder Plakette, der große Führer hat diese Kolchose besucht am 20. Mai, der große Führer hat hier neue landwirtschaftliche Methoden eingeführt, der große Führer hat dieses Museum gebaut und so.
Ja.
Und ich nehme so ein bisschen an, Saudi ist clever genug, nicht wie so ein gehirngewaschene Sekte rüberkommen zu wollen. Und genau deshalb dieser Islam-Content sehr, sehr niedrig ist in diesen, wie gesagt, Museen, Touren von archäologischen Städten und so. Es wird dir kaum, es ist wie ein westliches Museum tatsächlich. Ne? Es ist nicht, und dann kam der Islam und seitdem ist hier alles toll oder so. Ich habe es so halb erwartet, aber war nicht so. Ne?
Okay, ist interessant tatsächlich. Also gut. Also wie gesagt, ich finde im gewissen Rahmen ist Saudi-Arabien auf einem guten Weg. So, das muss man noch weiter beobachten. Wir können ja 2034 kommen wir nach Saudi-Arabien und dann gucken wir zum Fußball-WM an oder so. Aber du meintest eingangs, Palästinenser natürlich hast du trotzdem gesehen.
Ja, man muss sagen, bei den Einheimischen, den Saudis, die sind immer äußerst adrett gekleidet und fast immer in ihrer Nationaltracht. Ne? Mhm. Also bei den Frauen die Abaya, ne? Also von bis zu den Füßen ein schwarzer Umhang, eine Vollverschleierung und diese Abaya ist ja manchmal bestickt, so ein bisschen schönen Stickereien, so, aber mehr nicht. Mhm. Mehr Zierat ist da nicht. Und saudische Männer halt in der Taub heißt das, ne? Diese, also auch ein Umhang oder so ein Gaun, ne? Wie so ein Mantel halt, ein dünner, leichter Mantel, der auch bis zu den Füßen geht. Gibt es halt auch nur in vier Farben, also schwarz, grau, beige, weiß, so, ne? Und halt dieses Kopfding, was sich halt auch schützt im Sandsturm und so. Und meistens rot-weiß.
Genau,
mit so einem Kopfring gehalten.
Kennt man ja das Outfit, genau. Ja.
Und die sind halt immer, das sieht immer gut gebügelt aus, diese Umhänge. Das ist nirgendwo zerrissen oder abgewetzt oder so. Habe ich auch gelesen, dass das in Saudi einfach richtig ist. Nicht, also auch keine zerrissenen Hosen, gar nichts, aber auch diese traditionelle Tracht, die halt getragen wird von allem, also von der Autovermietung bis zu den Touristen, ne? Mhm. Also arabischen Touristen meine ich jetzt, die tragen halt wirklich ihre Nationaltracht. Und ich schätze, so ein Palli-Tuch würde dazu zu assig und würde halt nicht passen zu dieser Tracht. Deshalb tragen die das halt kaum. Mhm. Ich glaube, die, die damit rumlaufen, das wären dann eher so Pakistaner und so sein, die dann mhm. wirklich eher so im Hoodie oder so eine eher bisschen einen westlicheren und weniger traditionellen Look mhm. und dann aus politischen Gründen halt ein Palli-Tuch dazu tragen, so. Mhm. Während das einfach mit dieser sehr adretten männlichen Nationaltracht, diesem Taub, den man halt in Saudi-Arabien oder Katar oder den Emiraten und so trägt, hm. nicht passen würde. Also dieser abgeranzte Schal, ne? Gibt da kaum Menschen, der den ästhetisch schön findet, so. Nee. Und den mit so einem schön gewügelten Umhang, diesem schönen gewügelten weißen Dings zu tragen, würde einfach ästhetisch nicht passen.
Also, so. Stell mir vor, wirklich so diese völlig wahnsinnigen Pali-Demonstranten aus Berlin, irgendwie so Queers for Palestine mit diesem Feudel, Alter, irgendwie so am besten so richtig abgeranzter, halb verdreckter, mit so Tabakkrümel verdreckter Pali-Feudel und dann so wüst gefärbte Haare, lackierte Fingernägel, hysterisch rumkrakeln,
lackierte
in Saudi-Arabien. Alter, das wäre so ein Kontrast, ey.
Aber was ich gesehen habe, war eher, ich sag mal, südländisch aussehende Männer in Jeans und Hoodie und mit Palli-Tuch. Aber ich nehme an, das sind dann eher so Pakistaner, die da im Straßenbau oder irgendwas arbeiten. Ne?
Ja.
Ich habe zum Teil gesehen, aber auch nicht so viel.
Okay, ja.
Verboten ist es nicht. Verboten ist es in Mekka, habe ich gelesen. Du darfst in die Moschee in Mekka, die große, wo die Kaaba ist, darfst du weder ein Palli-Tuch noch eine palästinensische Flagge bringen, weil das als zu politisch gilt.
Ja.
Aber erlaubt ist es durchaus, mit Palli-Tuch in Saudi-Arabien rumzulaufen. Aber ich habe es gesehen, aber auch nicht extrem oft. Und vielleicht waren es dann eher, wie gesagt, Bangladeschis, Pakistaner und so, die mal irgendeinen politischen Punkt mitmachen wollten. So.
Ja.
Generell in Saudi-Arabien von den Einheimischen wird überhaupt kein Punkt mit den Klamotten irgendwie gemacht. Also sie tragen auch keine T-Shirts mit irgendeinem Logo oder. Das ist einfach nicht die Art dieses Landes. Die haben halt diese Tracht und die gibt es in 4 Farben. So. Also,
ja.
Mehr ist nicht, ne?
Tja, okay, gut. Ja, aber die Kaaba, nee, ich glaube, die darf man als Nicht-Muslim gar nicht besuchen.
Genau, oder? Das steht auch in dem Visum. Ne? Du kriegst ein Visum aufgestellt, du darfst nicht nach Mekka und nicht in Teile von Medina.
Okay, aber ich dachte, das ist auch ein bisschen gelockert worden. Das so, nee, glaube ich, war das streng verboten und mittlerweile, okay.
Nee, Mekka ist komplett off-limits. Die ganze Stadt, glaube ich, und in Medina auch bestimmte Städte. So.
Ja, na gut. Ja. Aber kannst ja schnell konvertieren und danach trittst du wieder aus. Ja, gut, das ist natürlich schwierig im Islam. Eintreten kannst du schnell, aber raus ist schwierig tatsächlich.
Ob du dann jemals wieder ein Visum kriegst.
Ja, stimmt. Ja, Koya, wo geht's als nächstes hin? Nordkorea dann vielleicht?
Ja, ich überlege verschiedene Sachen. Ne? Meine Mutter hat ja lange Kontakte nach Indien. Das kommt daher, dass als ich zwölf war, waren wir in so einer Eishöhle in Österreich. Und ich hatte die Idee, als Zwölfjähriger so einen indischen Mann anzusprechen, weil der Siemens Berlin auf seinem Rucksack hatte. Und die haben wir dann tatsächlich auf Englisch angesprochen. Ach, seid ihr auch aus Berlin? So. Und das ist eine katholische Familie aus dem Bundesstaat Kerala, also im Süden. Und da haben wir so ein bisschen den Kontakt gehalten. Die haben auch kondoliert jetzt, als vor 2 Jahren mein Vater gestorben ist und so. Und haben jetzt tatsächlich meine Mutter und mich auch mal nach Indien eingeladen. Also kann es sein, dass ich im nächsten Jahr irgendwann in den Süden Indiens in dem Sinne dann aber auch bei einer Familie leben. Ist ein ungewöhnlicher Fall, weil es halt katholische Inder sind. So.
Ja, ist wirklich ein Novum. Also es klingt sehr exotisch.
Ja, wir hatten die auch zum Essen in Berlin, als ich klein war. Der ist dann nach Helsinki versetzt worden von Siemens und dann zurück zu seiner Frau nach Bangalore gezogen. Also der hat das eher fürs Geld, hat ein paar Jahre in Europa arbeiten als Softwareentwickler und die sind so indische Mittelschicht. Also die haben auch erzählt, ihre Töchter gehen an so eine gute Schule mit so Tennisplätzen und sowas. Also als Programmierer kannst du, glaube ich, ganz gut leben. So. Und da haben wir so off and on so über Jahre über WhatsApp irgendwie den Kontakt gehalten zu denen. Und die haben jetzt vor ein paar Wochen uns nach Indien eingeladen tatsächlich.
Okay,
das heißt, das nächste Ziel könnte so vielleicht auch wieder im Winter so dann Indien sein, tatsächlich.
Ja. Ja, dann machen wir Internationalismus Teil 6.
Ja, katholische Indien. Inder, why not?
Katholische Inder, why not? Indien ist auch eh so ein Land, also Ja, ich habe keine Ahnung von Indien, aber Indien ist so irgendwie schräg. Ich weiß auch nicht.
Ja,
kannst du gerne mehr Licht ins Dunkel bringen?
Ja, ich bin mittlerweile auch irgendwie offen für alles Mögliche. Irgendwann wird es auch China sein. Ne? Dasselbe Problem wie mit Saudi, dass er halt alles, was du irgendwem auf WhatsApp schreibst, also kannst du ja halt Privatsphäre völlig vergessen. Ne?
Ja.
Das haben wir auch so dieser Brite, der da im Bankenwesen. Nimm nicht an, dass du in Saudi-Arabien irgendeine Privatsphäre hast. Also sogar Telefonanrufe können mitgeschnitten sein. Ne? Egal, wen du schreibst, egal, was du postest. Wenn du auf Deutsch was postest, völlig wurscht. Das ist halt ein... Er meinte, er hat sich noch nicht entschieden, ob er China oder Saudi für den raffinierteren Überwachungsstaat. Das ist so, technisch hält sich das so die Waage dieser digitalen Überwachung. Aber er hat mich halt gewarnt, so geh davon aus, nichts ist hier irgendwie privat, was elektronisch passiert. Und von seiner Partnerin, das war auch ganz komisch, dass sie da irgendwie den Geburtsnamen von der kannten, ne? Weil die geheiratet hatte und sie hatte irgendwie ein Auto gemietet, aber auf ihren Geburtsnamen, aber im Reisepass steht nur ihr jetziger Nachname und so. Und das wussten die halt auch irgendwie. War ein bisschen gruselig.
Ja, schon. Ja. Gut, also wenn ich vorhin sagte, Saudi-Arabien ist auf einem guten Weg, dann meine ich das in einem bestimmten Rahmen. Ja, ich betone das immer wieder, jedes muslimische arabische Land, was nicht offen Krieg mit Israel ist, auch nicht, das ist ja schon mal ein Fortschritt. Ne? Und vor allem, wann
was,
dann
was ihre
eventuell noch...
Brüder auch mal in den Knast sperrt und so. Ne?
Ja, das ist ja auch schon mal was.
Könnte die palästinensische Autonomiebehörde auch mal ein bisschen mehr durchgreifen. Ich bin da echt,
Ja. Gut, aber gut. Das heißt trotzdem nicht, dass Saudi-Arabien jetzt irgendwie ein Musterbeispiel ist.
Ja, also halt mal positiv fest. Wie gesagt, wenig Islampropaganda in den staatlichen Institutionen, Abschaffung der Sittenpolizei, mehr Interaktion der Geschlechter, ganz bewusste Öffnung zum Westen hin. Und wir sind jetzt open für Touristen. Auch auf dieser Al-Ula-Informationsseite, das will ich auch noch sagen. Die haben eine große Webseite, wo steht, was du alles in Al-Ula machen kannst und so. Und steht auch, kannst du als LGBT-Visitor dahin?
Echt?
All visitors are welcome and we do not ask you to disclose such personal information. Aha. Okay, steht da irgendwas auch noch zu alleinreisenden Frauen und dürfen sich Unverheiratete ein Hotelzimmer teilen? Steht auch, ja, völlig okay. Auch das ist interessant, ne?
Ja. Ja, schon. Ja.
Ja,
ja, dementsprechend. Ja, in dem Punkt ist es auf dem richtigen Weg. Man sollte aber trotzdem nicht vergessen, auch dieser ganze Fall mit hier Visa Khashoggi vor ein paar Jahren, das ist halt, ja, also so zimperlich sind die dann trotzdem nicht mit.
Wo gehobelt wird der Feinspäne.
Ja, so kann man es auch zusammenfassen zum Ende. Ja, Koya, das war ein interessanter individueller Einblick.
Nee, also der
subjektiver Einblick.
Dieser Aufenthalt hat mich auch mehr überzeugt, da was Positives wirklich dran zu sehen. Also auch dieser Brite, der da Bankenwesen-Brite halt, der Christopher, der meinte, er lebt jetzt wieder in London und er ist halt mit seiner Partnerin ohne irgendein vorgefertigtes Urteil, sich dieses Al-Ula anzugucken. Also er meinte, er ist weder für Mohammed bin Salman noch gegen ihn und seine Reformen. Er ist ja völlig ohne vorgefasste Meinung nach Al-Ula gereist und meinte auch, ja, hat ihn überzeugt. Das ist wirklich mutig und eine Liberalisierung und eine Vision so. Und ich würde mich dem Urteil auch anschließen, dass ich da auch unterm Strich mehr Positives als Negatives sehe und das tatsächlich für mutig halte, sie da probieren zu machen.
Tja, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, es geht noch in eine weitere Öffnung und Liberalisierung. Werden wir sehen. Und eventuell dann irgendwann auch ganz offen Diplomatie und Friedensvertrag mit Israel. Das wäre ein weiterer Schritt in die sehr richtige Richtung. In dem Sinne, Koya, war interessant, so Einblick in Saudi-Arabien. Und bis zum nächsten Mal, dann, wenn du wieder an irgendein absurdes... Nee, Indien ist jetzt eigentlich nicht absurd. Also Indien absurd, ist ja schon seit Jahrzehnten immer so... Ja, ich kannte auch Leute früher, also gerade als ich noch so Techno-DJ war, da haben mich Leute ständig nach Indien gereist.
Ja, so
Goa
und so, ja.
Ja, klar, das ist ja so auch die... Ja, das ist ja seit den 70ern ist ja Indien auch so ein Reiseziel für so Dropouts
und Hippies. Weil das auch, glaube ich, auf Missverständnissen beruht, ne? Ich glaube, so bei Cannabis sind sie ziemlich liberal, aber es ist jetzt auch nicht irgendeine... dass der Durchschnittsinder jetzt zu einem Trans-Festival geht und da lang am Strand...
Nee, das sind dann halt die Europäer und die Amerikaner, die da hinreisen, die Westler.
Ja, die Westler, die das projizieren auf dieses Land. Ne?
Genau. Ja, genau. Ja, in dem Sinne, das ist jetzt nicht ganz so exotisch, aber wer weiß, vielleicht geht es ja dann auch wirklich mal nach Korea oder Somalia oder
ja,
so.
Ja, Nordkorea passiert
schöne
da nichts
Reise.
Interessantes, ne? Ach so, diese Briten hier, der Christopher, Bankensektor-Brite und seine Partnerin haben mir eine Nummer gegeben von jemandem, der im Süden von Algerien, so ein Tuareg-Typ, der dich dann so im Zelt mitnimmt und wo du halt dann ein paar Tage mit dem durch die Wüste im Zelt irgendwie ziehst.
Ja, das wäre doch interessant. Oh ja. Dann mach doch das einfach mal.
Ist authentisch.
Auf Tour mit Tuareg, mit einem Tuareg
in Algerien. Nur mit Tuareg,
ja. Genau.
Ja.
Ja, sehr gut. Okay, ja, dann freue ich mich auf deine nächsten Reiseberichte. Aber ich glaube, wir hören uns vorher auch hier wieder in diesem Podcast. Ja,
ganz
dann
sicher.
bis demnächst, ne?